die Fußball-WM in Katar. Noch nie hat ein internationales Sportevent so viel zu reden gegeben.
Dass mindestens 3 Stimmen gekauft worden sind, die haben mindestens 1 Million bekommen für ihre Katar-Stimmen.
Wird jetzt ein Fußball zur Gewissensfrage?
Wir waren im Oktober das letzte Mal vor Ort. Wir sehen, wie es nach wie vor jeden Tag zur Ausbeutung und zur Verletzung der Rechte der Arbeiter kommt.
Was das Geld macht mit dem Spiel, ist, es verändert es auf dem Platz. Es macht es zu einem Spiel, was ungerechter wird, einfach weil das Geld so verteilt wird, wie es verteilt wird.
Die Enten sagen, sorry, genug heute unten, nicht mit mir, Boykott. Andere sagen, hey, sorry, ob ich jetzt einschalte oder nicht, das macht doch keinen Unterschied. Ich bin ehrlich, obwohl der ganze Zirkus schon läuft, ich bin immer noch unsicher. Ich frage mich, warum gibt es bei Katar so einen riesen Aufschrei? Viel grösser als bei früheren grossen Sportanlässen. Was ist mit der WM in Katar los, dass die so ein ungutes Gefühl dabei haben? Wie soll man mit dem umgehen? Das wollte ich herausfinden, aber nicht aufgrund von einem unguten Gefühl, sondern aufgrund von Fakten. Input. Mein Name ist Matthias von Wartburg und zum ersten WM-Spiel von Schweiz, Schweiz-Kamerun, gehe ich dort her, wo ich immer hergehe, wenn die Schweizer Fussballnazi an einer WM oder EM spielt. Das Nidau, wo ich wohne, als Hundemetterli am Bielersee. Das ist das Public Viewing im Raum Biel. Pro WM können hier bis zu 30'000 Fans matchen schauen. Und während im heissen Katar das Spiel abpfiffen wird, ist es hier 7 Grad. Hat gerade aufgehört zu regnen. Langsam kommen so ein paar blaue Flecken im Himmel führen. Die Organisatoren von dem Public Viewing, der hier oben wäre, haben alles abgesagt, weil sie die WM in Katar nicht unterstützen wollen. Und auch wegen der Energiekrise. Jetzt während 4 Wochen ein Zelt zu heizen, macht einfach keinen Sinn. Es sind nur wenige Leute rum. Eine Frau, die mit ihrem Hund auf der Runde ist.
Ich finde es nicht gut, dass die WM dort stattfindet und ich finde, wir müssen dort alle mitziehen. Glücklicherweise findet es im Winter statt, das heisst eben hier Public Viewing mit Hundemetern ist sowieso kein Thema, aber man sollte es auch daheim eigentlich tunlichst vermeiden.
So oder ähnlich tun es von den meisten hier. Gut, ist ja klar, die sich dafür entschieden haben, zu schauen, die sind natürlich jetzt nicht hier. Sie sind daheim am Schauen vor dem Fernsehen oder vielleicht irgendeinem Public Viewing. Das war ja eine ziemliche Sache mit diesen Public Viewing. In der Stadt Zürich hat es ja sogar ein Verbot von WM-Public Viewings auf öffentlichem Grund gegeben. Eine Mehrheit vom Stadtparlament hat gesagt, sorry, aus Protest wollen wir nicht. Aber auch bei den Fans allgemein ist die Stimmung nicht auf dem Höhepunkt oder auch nicht so gut wie sonst während der Weltmeisterschaft. Das habe ich kürzlich im SRF-Podcast News Plus gehört. Dort hat der Harald Lange geredet. Er ist Professor für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg. Er hat eine repräsentative Studie gemacht mit tausenden Fußballfans in Deutschland. 70% hat er gesagt, bei dieser WM schaue ich kein Spiel im Fernsehen.
Da sind vor allem 2 Ursachen besonders wichtig. Einmal ist es der intransparente, von Korruption begleitete Vergabeprozess dieser Weltmeisterschaft vor einigen Jahren, also im Jahr 2010. Und das Zweite sind natürlich die Menschenrechtsstandards und auch die Verletzung der Menschenrechte in Katar. Und da kann die Fanseele es nur schwer bis gar nicht ertragen, dass so ein Fußballfest quasi auf den Schultern der vielen toten Gastarbeiter, Bauarbeiter durchgeführt werden soll. Das wiegt ausgesprochen schwer.
Also wir haben die Vergabe, wo wird die WM ausgedreht, vielleicht Vorwürfe wegen Korruption. Und der zweite Punkt, die Menschenrechte. Der Harald Lange hat weiter herausgefunden, dass die Fans internationale Turniere wie die WM allgemein irgendwie kritischer anschauen. Eben wegen Korruption und Menschenrecht.
Und andererseits setzt sich da die Erkenntnis durch, dass es zuallererst um das Geld und weniger um den Fußball geht.
Also, wir haben Korruption, Menschenrecht, Geld. Das sind die Problempunkte der WM, vom Fußball. Die 3 Punkte wollte ich jetzt genauer anschauen. Sozusagen als Entscheidungshilfe boykottieren oder die Kritik ignorieren. Ich wollte herausfinden, warum gibt es gerade bei Katar so eine grosse Diskussion? Sind denn alle anderen internationalen Sportanlässe vorher so super gewesen? Fangen wir an bei der Korruption. 2010 hat die FIFA entschieden, dass die WM 2022 in Katar stattfindet. Heute muss man davon ausgehen, dass dann bei der Vergabe hinterdurch ziemlich viel herumgelaufen ist. Die Rede ist von Bestechung.
Was wir relativ schnell festgestellt haben, auch anhand dieser US-Akten, die wir beizogen haben, dass laut einer Kreuzung der amerikanischen Justiz mindestens 3 Stimmen gekauft worden sind. Die haben mindestens 1 Million bekommen für ihre Katar-Stimmen.
Das ist der Hans-Jörg Zumstein. Seit über 30 Jahren Journalist beim Schweizer Fernsehen. Und er hat zusammen mit einem SRG-Rechercheteam einen Doc-Film gemacht, der die Vergabe der WM nach Katar durchleuchtet hat. Der Film heisst «FIFA – Das Monster». Kann man online nachschauen. Ein Kronzeuge hat in den USA also ausgesagt, dass mindestens 3 Stimmen von dem Ausschuss, der die WM-Vergabe 2010 gemacht hat, dass dort 3 Stimmen sind gekauft waren.
Und aufgrund von dem haben wir nachher angefangen zu recherchieren und sind nachher auf das Urteil von der FIFA-Ethik-Kommission gestossen, wo, man muss sich festhalten, 1:1 die Aussage von dem amerikanischen Kronzeuge enthalten ist. Und ausgehend von dem sind wir nachher weitergegangen mit unserer Recherche.
Also warte schon nochmal, das ist mir wirklich schnell gegangen. Es gibt ein Urteil von der Ethikkommission von FIFA, wo die Aussagen von diesem Kronzeuge drin sind. Also die FIFA akzeptiert in diesem Fall eigentlich die Aussage, dass bei der Vergabe von der WM nach Katar mindestens 3 Stimmen sind gekauft waren. Ich frage den Hans-Jörg Zumstein, wie ist es möglich, dass sich die FIFA noch nie öffentlich geäussert hat und gesagt hat, ja, bei der Vergabe da hat es unsaubere Sachen gegeben?
Das ist der grosse Widerspruch, den der jetzige Präsident Gianni Infantino nie genau aufgeklärt hat. Also wir haben einerseits das FIFA-Ethik-Kommissionsurteil, das ja vom Bundesgericht schlussendlich auch bestätigt wurde. Dort heisst es drin, 3 Stimmen sind gekauft. Und auf der anderen Seite sagt der Gianni Infantino, ist alles super gelaufen. Katar ist ganz regulär ausgewählt worden. Das ist der grosse Widerspruch. Und auf diese Frage, auf diese entscheidende Frage, haben wir nie eine Antwort bekommen.
Ja gut, jetzt können wir argumentieren, 3 Stimmen gekauft. Hat das überhaupt einen Unterschied gemacht?
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Katar mit 14:8 Stimmen USA ausgestochen hat, wenn man jetzt die 3 gekauften Stimmen würde abziehen, dann wäre es 11:11. Und der damalige Präsident war ja der Sepp Blatter und der hat uns im Interview gesagt, ja, es wäre zum Stichentscheid gekommen, der Präsident musste entscheiden. Wenn es so wäre gewesen, hat er sich für USA entschieden.
Okay, also der Plan, das scheint dann also aufgegangen zu sein. Aber wem sind die Plan eigentlich? Wer hat denn so viel Geld gezahlt, dass die WM in Katar und nicht in den USA stattfindet? Wie so viele in diesem Fall? Man weiß es nicht. Es ist nie richtig untersucht worden.
2014 hat die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet wegen der Vergabe der WM 2022. Sie hatten es in der Hand gehabt, das ein bisschen genauer abzuklären. Es gibt auch einzelne Indizien, die zeigen, dass es über Schweiz teilweise Gelder gelaufen sind. Aber eben, es ist nie richtig ermittelt worden. Und das ist eigentlich das, was schade ist. Aber ich denke, es gibt gewisse Interessen, dass man das nie richtig ermittelt hat. Weil es ist natürlich unangenehm. Es sind unangenehme Fragen, die zum Teil auch die Mechanismen von der FIFA in Frage stellen und vor allem auch das WM-Komitee in Katar in Frage stellt.
Okay, und das war noch etwas anderes gewesen. Stichwort Bundesanwalt. Da hat es ja die Geheimtreffen gegeben mit dem FIFA-Präsidenten und dem Bundesanwalt.
Das ist ja die andere grosse Frage, die immer noch von der Justiz aufgearbeitet wird, von zwei außerordentlichen Staatsanwälten. Was ist an diesen Geheimtreffen gelaufen, oder Gianni Infantino mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber gehabt? Ist eventuell dort etwas austauscht worden? Das sind grosse Fragezeichen, auf die gibt es im Moment noch keine Antworten.
Grosse Fragezeichen gibt es übrigens auch bei der FIFA-Ethik-Kommission. Das ist eben die das Urteil sozusagen bestätigt hat. Das ist ein unabhängiges Gremium von der FIFA, das untersuchen soll, wenn etwas intern nicht sauber läuft. Die Ethik-Kommission hat zum Beispiel den Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter gesperrt gehabt. Aber ausgerechnet 2 kritische Mitglieder werden unter Gianni Infantino plötzlich nicht mehr gewählt. Der Hans-Jörg Zumstein hat bei seiner Recherche mit einem von beiden geredet.
In dem Kongress, wo sie quasi austauscht wurden, haben nur 2 Leute für sie gestimmt. Irgendwie hat es der Gianni Infantino geschafft, die ganze Mehrheit von diesem grossen Kongress auf seine Seite zu bringen. Wie er es gemacht hat, keine Ahnung, wissen wir alle nicht. Aber eigentlich Fakt ist, dass 2 kritische Mitglieder aus der Ethikkommission von Gianni Infantino quasi abgesagt wurden.
Eieiei. Das muss ich also wirklich zuerst mal ein bisschen setzen. Gekaufte Stimmen, Geheimtreffen, eine Ethikkommission, wo kritische Leute ausgewechselt werden. Die Justiz untersucht offenbar nur halbpatzig. So macht es immer den Anschein. Wer noch mehr eintauchen will in die Machenschaften von FIFA, unbedingt den Doc-Film «FIFA – Das Monster» schauen. Nachdem ich den Doc-Film gesehen und mit Hans-Jürg geredet habe, bekomme ich den Eindruck, da gibt es wirklich ein paar wenige, die im Fußball sehr viel Macht haben und sehr viel Geld haben. Und niemand schaut ihnen richtig auf die Finger. Wollt ihr das unterstützen? Sicher nicht. Das wäre eigentlich schon länger zum Sagen, sorry, Weltmeisterschaften, die ja die FIFA organisiert, Weltmeisterschaften schaue ich nicht mehr. Aber Korruption ist ja erst Punkt 1 auf unserer Liste. Schauen wir jetzt noch die Menschenrechte an. Da wird immer wieder gesagt, nur schon wegen diesen vielen Todesopfern auf den Stadionbaustellen kann ich mit der WM nicht schauen.
Grüß dich, Schiavi.
Ich gehe zu Rita Schiavi nach Basel. Sie war lange Gewerkschafterin bei der UNIA. Seit ihrer Pensionierung macht sie für die internationale Bau- und Holzarbeitergewerkschaft Inspektionen auf den WM-Baustellen in Katar. 7-mal war sie in Katar für so Kontrollen. Und was sie mir über die Situation auf den Baustellen von den WM-Stadien erzählt, überrascht mich.
Also unser Inspektor, als er das erste Mal da war, war er erstaunt und hat gefunden, das sei mindestens so gut wie auf Schweizer Baustellen.
Was? Mindestens so gut wie auf Schweizer Baustellen? Sie redet da von der Sicherheit.
Die Kontrolle, die sie ja angekündigt war, hat man da euch etwas vorgaukeln können? Oder war das authentisch, der Blick, den ihr bekommen habt?
Ja, also wissen Sie, man tut zum Beispiel Gerüste nicht extra wegen einer Inspektion aufstellen, sondern die stehen und da sieht man zum Beispiel, sind sie korrekt montiert. Man sieht, wie die Leute gesichert sind, ob sie da auch geschult sind drin, wie sie sich müssen verhalten auf einem höheren Gerüst und so. Das sieht man. Oder ob die Gestellte, die sie angebunden sind damit, ob die nigelnagelneu sind oder ob sie die immer tragen. Und dann haben wir ja auch mit den Leuten können reden. Welfare Committees, das ich würde dann Betriebskommissionen sagen, sind gewählt worden auf diesen Baustellen und mit denen haben wir auch können reden und haben die geschult auch. Und die hätten uns gesagt, wenn sie da eben etwas vertuscht worden wäre.
Rita Schiavi sagt, während der ganzen Zeitspanne, wo sie von den Gewerkschaften aus die WM-Baustellen inspiziert haben, hat es grosse Verbesserungen gegeben in den Arbeitsbedingungen.
Ab 16 hat sich vor allem eben die arbeitsmedizinische Kontrolle verbessert, also überhaupt die Implementierung von arbeitsmedizinischen Standards wirklich. Dann das Heatmanagement, ganz extrem. Und zum Teil nicht nur auf der WM-Baustelle, weil dass man jetzt im Sommer, in den zwei Sommermonaten nicht arbeiten darf zwischen 11 und 3, das ist auch Gesetz jetzt. Aber auf der WM-Baustelle ist das noch weiter gegangen. Man hat zum Beispiel dort auch Arbeitskleidung entwickelt, wo der Körper bis zu 15 Grad abkühlen kann. Also dort haben sie viel unternommen.
Okay, also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt war doch immer die Rede von diesen tausenden Toten im Zusammenhang mit der WM-Baustelle in Katar. Eine Zahl taucht in den Zeitungsberichten immer wieder auf. 6'500 tote Bauarbeiter hat es wegen der Baustellen für die WM in Katar. Die Zahl hat die britische Zeitung Guardian publiziert. Rita Schiavi sagt, die Zahl müssen wir einordnen. Häufig werden sie ohne Kontext und komplett falsch gebraucht.
Also der Guardian hat ja die Zahl aufgrund von Befragungen von Botschaften. Die wissen natürlich, wie viele tote Leute sie ins Heimatland zurückbringen. Und wenn man schaut, wenn man den Artikel genau liest, wird das schon gesagt, das ist 10 Jahre. Und betrifft Leute aus verschiedenen Ländern, wo die meisten Bauarbeiter wahrscheinlich gewesen sind. Und das sind pro Jahr 650 Tote auf 1,4 Millionen Leute, die aus diesen Ländern kommen. Das relativiert natürlich die Zahl schon mal schwer, oder? Und ist an sich nicht sehr eine hohe Sterblichkeit, selbst wenn die Leute junge Leute sind.
Und sind das die alles Todesfälle auf Baustellen?
Nein, überhaupt nicht. Das betrifft einfach alle, die gestorben sind in Katar in diesen 10 Jahren. Und auf Baustellen, wie viele Arbeitsunfälle gestorben sind, das wir wissen es für die Stadionbaustellen. Und das sind sehr wenig gewesen. Seit 16 sind das 3 Todesfälle gewesen.
Nur 3 Todesfälle bei den WM-Baustellen von den Stadien? Das ist übrigens auch die Zahl, die die FIFA selber rausgibt. Und 37 weitere Todesfälle hat es gegeben bei Bauarbeitern von der FIFA-Baustelle. Die sind aber nicht auf der Baustelle selber ums Leben gekommen. Ob die Zahlen von der FIFA und den Gewerkschaften wirklich stimmen, wird von Menschenrechtsorganisationen angezweifelt. Was zum Beispiel stutzig macht, eine Statistik von Katar selber sagt, dass seit der WM-Vergabe 2010 15'000 Ausländerinnen und Ausländer in Katar gestorben sind. Ist es wirklich möglich, dass auf den Stadionbaustellen seit 2016 nur, in Anführungszeichen, nur 3 Personen sind gestorben? Eigentlich ist es ja auch komisch, so über die Todeszahlen zu diskutieren, als wäre es einfach irgendein Messwert. Es ist ja immer ein Menschenleben. Jedes Todesopfer ist eins zu viel. Aber vielleicht gleich, um das einzuordnen, ich habe mal nachgeschaut, in der Schweiz sterben jedes Jahr rund 20 Menschen auf Baustellen. Und in der Schweiz gibt es deutlich weniger BauarbeiterInnen als in Katar. Hey, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert von all diesen Zahlen, wie zuverlässig sind die Angaben, was sagen sie aus? Ich melde mich bei Amnesty International Schweiz und rede dort mit der Lisa Salsa. Wir telefonieren zusammen, sie nimmt sich selber auf.
Jetzt läuft es bei mir.
Lisa Salsa ist bei Amnesty Fachperson für Sport und Menschenrecht. Sie beobachtet die Menschenrechtssituation in Katar schon länger. Laut ihr können wir den offiziellen Angaben nicht hundertprozentig vertrauen.
Es ist ja so, dass eigentlich allen Experten klar ist, dass eine Korrelation besteht zwischen dem Hitzestress, wo sehr viele Arbeiter in Katar ausgesetzt sind, und dem Herz-Kreislauf-Versagen. Und 70% der Sterbeurkunden von Arbeitsmigranten in Katar, dort steht drauf, dass die entweder an einer natürlichen Todesursache oder eben an einem sogenannten Herz-Kreislauf-Versagen sind, um zu Leben kommen. Es ist aber nicht normal und auch nicht nachvollziehbar, dass in einer so grossen Anzahl junge Menschen, die bevor sie nach Katar kommen, auch einen Gesundheitscheck durchlaufen, also prinzipiell nicht an Vorerkrankungen leiden sollten, dass die in so einer grossen Anzahl an Herz-Kreislauf-Versagen versterben.
Und was sie auch sagt, die Angaben der Gewerkschaften, also das, was wir vorher von Rita Schiavi gehört haben, die Angaben sind halt nicht stellvertretend für die ganze Situation vor Ort. Weil die Gewerkschaften haben ausschliesslich die Stadionbaustellen kontrolliert. Wegen der WM sind aber neben den Stadien eine riesige Infrastruktur aufgezogen worden.
Das ganze neue Metrosystem, das gebaut werden musste, oder die Erweiterung vom Flughafen, ein ganz neuer Stadtteil, der aus dem Boden gestampft wurde, 110'000 Hotelzimmer, die gebaut werden mussten. Die FIFA hat darauf bestanden, dass die ganze Infrastruktur so gebaut wird, auch für die WM. Von dem her ist sie mitverantwortlich für die Arbeitsbedingungen oder eben die Versäumnisse, die auf diesen Baustellen quasi sind vorgefallen, eben bei der ganzen umliegenden WM-Infrastruktur.
Und derzeit ist die Situation längst nicht so gut wie auf den Stadionbaustellen. In Katar hat ja lange das sogenannte Kafala-System gehalten. Eigentlich eine moderne Form von Sklaverei. Die ausländischen ArbeiterInnen haben praktisch kein Recht gehabt, haben die Stelle zum Beispiel nicht wechseln können. 2020 ist das Kafala-System zwar zu einem grossen Teil abgeschafft worden. Ausländische ArbeiterInnen brauchen zum Beispiel keine Bescheinigung mehr, wenn sie das Land verlassen oder den Arbeitgeber wechseln.
In der Praxis ist es aber so, dass immer noch Zehntausende von Arbeitern in Katar wirklich sehr stark von ihrem Arbeitgeber und auch von dem seiner Willkür in dem Sinn abhängig sind, weil bei der Einreise in Katar beispielsweise ja der Pass abgenommen wird, für die ganzen auch Aufenthaltsformalitäten zu erledigen. Im Prinzip müssen sie dann den Pass jeweils wieder zurückbekommen, wenn die Formalitäten erledigen sind. In der Praxis ist es aber so, dass das häufig nicht passiert und so bleiben sie eben wirklich dieser Willkür auch ausgesetzt.
Es gäbe Reformen, ja, aber es gäbe gleichzeitig eben auch Gesetze, die sehr Arbeitnehmer findlich sein. Es gäbe zum Beispiel den Straftatbestand vom sogenannten Untertauchen. Und der werde, laut Lisa Salsa, ziemlich häufig genutzt.
Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel ankündigt bei seinem Arbeitgeber, dass er gerne möchte die Stelle wechseln, dann kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer beim Arbeitsministerium als untertaucht melden und dann wird er polizeilich gesucht und kommt dann in ein Ausschaffungsgefängnis. Also es gibt noch immer sehr viele Schlupflöcher im Gesetz, wie eben die Reformen können umgehen werden. Und es ist, wir waren im Oktober das letzte Mal vor Ort. Wir sehen, wie es nach wie vor jeden Tag zur Ausbeutung und zur Verletzung der Rechte der ArbeiterInnen kommt.
Und schon bei der Vergabe der WM nach Katar seien die Menschenrechte der Aspekt, wie ist die Situation vor Ort, wie geht es den ArbeiterInnen, das sei nie ein Thema gewesen.
In diesen ganzen Evaluationsdokumenten von der FIFA findet man nicht einmal das Wort Menschenrechte oder ArbeiterInnenrecht. Hingegen das Gesundheitsrisiko der grossen Hitze für die Fußballer, für die Fans, für die FIFA-Funktionäre, das ist durchaus anerkannt worden. Also das finde ich sehr wichtig auch zum Festhalten, und das ist ein ganz grosser Teil von der Problematik, die wir heute haben, ist, dass die Menschenrechtsrisiken über viele, viele Jahre von allen Verantwortlichen einfach vernachlässigt wurden.
Okay, also je nachdem, mit wem man redet, gibt es da schon verschiedene Sichtweisen. Und es bleibt ein Dilemma. Man will die WM schauen und gleichzeitig ist klar, es leiden Menschen darunter. Aber warum sind eigentlich Korruption und Missstände gerade das mal so ein grosses Thema? Die WM in Katar ist ja häufig als die umstrittenste WM betitelt worden. Aber ist es wirklich so? Ein Blick in die Fußball-Geschichtsbücher zeigt, nein. Das ist nicht so. 1934, die WM in Italien, ist unter dem Einfluss vom Diktator Mussolini gestanden. Über einen Sport wollte er die faschistische Regierung in ein gutes Licht drücken. Und dass Italien Weltmeister wurde, das war laut verschiedenen Fußballhistorikern kein Zufall gewesen. Italien hat alle Schiedsrichter selber ausgewählt und auch beeinflusst. Aber man muss gar nicht so weit zurückschauen. 2006, WM in Deutschland. Ein Bericht vom Deutschen Fußballbund hat kürzlich gezeigt, dass bei der Vergabe, Zitat, beträchtliche Gelder sind geflossen. 2010, Südafrika. Menschenrechtsorganisationen haben von Hungerslöhnen auf den Stadionbaustellen berichtet und von Armenvierteln, die sie platt gemacht wurden. 2014, die WM in Brasilien. Dort war das Thema Zwangsumsiedlungen. 170'000 Menschen haben wegen der WM und den Olympischen Spielen, die gerade anschliessend stattgefunden haben, ihre Häuser müssen verlassen. Menschenrechtswidrig, wie eine UNO-Berichterstatterin festgehalten hat. Und er, vor 4 Jahren, die WM in Russland. Dass Russland vorher die Krim annektiert hat, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Die WM hat gleich in Russland stattgefunden. Menschenrechtsorganisationen haben kritisiert, dass unter dem Deckmantel der WM die Versammlungsfreiheit noch stärker ist unterdrückt worden. Und auch auf der WM-Baustelle sei die Situation schlecht gewesen, sagt die Inspektorin Trita Schiavi.
Das waren auch gar keine guten Verhältnisse. Und es hat zum Beispiel auch mehr Tote auf der Baustelle von der WM, auf der Stadionbaustelle. Es hat Zwangsarbeiter aus Nordkorea gegeben. Die sind dann zwar entfernt worden von der WM-Baustelle, aber haben just in Russland nachher nicht mehr geschafft. Und das ist zum Beispiel nie gross aufgenommen worden, oder, in der Presse.
Warum ist also das mal der Aufschrei so gross? Warum wird jetzt so breit diskutiert? Warum ist das Public Viewing sogar Thema im Zürcher Stadtparlament? Katar hat es fast zum Überlaufen gebracht, so die Analyse von Lisa Salza von Amnesty.
Man hat zugeschaut, man hat in Brasilien ein Stück weit zugeschaut, in Russland ein Stück weit. Die haben es verurteilt, aber trotzdem nicht boykottiert. Auch jetzt in Peking, Anfang dieses Jahr, hat es einen Aufschrei gegeben, einen kleineren. Mit euch, seit ihr das beobachten, ist der Aufschrei immer ein bisschen grösser geworden. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man sehr viele Sachen einfach wirklich nicht mehr einfach so stillschweigend hinnimmt und auch nicht mehr einfach so toleriert.
Und unterdessen geht das Fußballfest in Katar weiter. Und bis jetzt dünkt es mir, es gibt ziemlich viel, wo für einen Boykott von der WM spricht. Und ich habe einen gefunden, der Fußball schon seit 4 Jahren boykottiert.
Ja, mein Name ist Christian Bartlau. Ich lebe seit 8 Jahren in Österreich, bin freier Journalist und habe mich lange Jahre als Sportjournalist mit dem Fußball beschäftigt.
Mit ihm rede ich über den letzten Punkt auf unserer Liste, über das Geld. Der Christian Bartlau hat seine Trennung vom Fußball im Buch «Ballverlust» verarbeitet. Ganz so schwer sei die Trennung aber nicht gewesen.
Verblüffend gut ist es mir gelungen, den Fußball nicht mehr zu verfolgen, weil man ehrlicherweise auch sehr schnell raus ist aus dem Ganzen. Also wenn ich jetzt mal durch den Sportteil blättere und mir die Fotos anschaue, ich weiß gar nicht mehr, wer diese ganzen Spieler sind, die da jetzt in Katar auflaufen. Sobald man sich ein Jahr mal irgendwie nicht dafür interessiert und sich zwingt, also ich musste mich das erste Jahr schon auch zwingen, nicht hinzuschauen, dann verpasst man so viel, dass es irgendwie wie bei so einer Serie ist, dann müsste man irgendwie die ganzen Folgen alle nochmal nachschauen und das mache ich nicht und deswegen fällt es mir mit der Zeit jetzt immer leichter.
Aber er hat schon einiges aufgegeben, als er sich gegen Fußball entschieden hat.
Ich war Sportjournalist, ich habe irgendwie einen Großteil meiner Umsätze damit gemacht, über Fußball zu schreiben. Das habe ich weggeworfen. So, das muss man schon so sagen, dass das auch eine Entscheidung war, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Einfach weil ja auch dieses ganze Wissen und die Expertise, die ich hatte über die Jahre, die ist jetzt wertlos. Oder nicht zu verwerten, sagen wir es mal so.
Aber auch privat war im Fußball eigentlich ziemlich wichtig. Schon als Kind war er ein grosser Fan vom FC Hansa Rostock.
Meine ganzen Lebensereignisse, die wichtig sind, kann ich irgendwo an Fußballergebnissen und Spielen festmachen. Ich weiß, bei meiner Matura, als ich die gemacht habe, also beim Abitur, war tags darauf das ganz schreckliche deutsche EM-Spiel gegen Lettland damals. Ich weiß, ehrlicherweise, bei einer Trennung von einer Freundin damals, dass am Abend das EM Auftaktspiel 2012 Deutschland gegen Portugal war, also für die Deutschen das Auftaktspiel. Also für mich war das immer eine Hauptsache in meinem Leben. Ja.
Und dann ist der Tag gekommen, wo er sich von seiner grossen Liebe am Fußball getrennt hat. Der Entscheid hat schon lange in ihm geschlummert. Ausschlaggebend war die Einführung der Nations League.
Ich glaube, es war 2013, saß ich in meiner Redaktion und da laufen ja immer die Ticker-Nachrichten rein und da lief dann über den Ticker der Beschluss zur Nations League. Und da habe ich mich zu meinem Kollegen gedreht und habe gesagt, also wenn Sie diesen Stuss wirklich durchziehen, dann bin ich raus.
Die Nations League, das Turnier vom Europäischen Fußballverband, das Ziel, ein neues, zusätzliches Turnier, dafür weniger Freundschaftsspiel. Die Kritik, es geht nur ums Geld. Die WM vor 4 Jahren in Russland war das letzte grosse Turnier vor der Einführung der Nations League.
Dann habe ich gesagt, okay, irgendwann muss man es dann doch mal durchziehen.
Seit 4 Jahren schaut Christian Bartlau also kein Fußball mehr und beschäftigt sich seitdem mit den Schattenseiten der beliebtesten Sportart. Sein Fazit nach seinen intensiven Recherchen: Geld hat der Fußball kaputt gemacht.
Ich hatte ja eher so ein Bauchgefühl, sagen wir mal so. Ich glaube, das teile ich mit vielen anderen Fans, dass irgendwie gefällt mir das alles nicht mehr. Und ich konnte das aber gar nicht so genau zuordnen. Und ich habe mich deswegen für das Buch, das ich dann auch geschrieben habe, auf die Suche gemacht nach, sagen wir mal, Futter für dieses Bauchgefühl. Wo kommt das überhaupt her? Also was genau ist es, was mich so unrund macht mit dem Fußball, der mir da gerade dargeboten wird? Und dass man da dann am Ende aufs Geld kommt, klingt so extrem banal. Und ich verstehe das auch, dass viele Leute, mit denen ich geredet habe, irgendwie instinktiv dann sagen, ja, ja, klar, es ist immer das Geld und das ist die einfache Antwort. Dabei ist die Antwort gar nicht so einfach.
Die romantische Vorstellung, dass ein schlechtes Team, ein Underdog, mal einen Lauf haben kann und so auch mal ernsthaft ihre Meisterschaft mitmischen könnte, diese Vorstellung hat das Geld kaputt gemacht.
Was das Geld macht mit dem Spiel ist, es verändert es auf dem Platz. Es macht es zu einem Spiel, was ungerechter wird, einfach weil das Geld so verteilt wird, wie es verteilt wird. In Deutschland gibt es Kinder, die wachsen auf und kennen keinen anderen Meister als Bayern München. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, so banal es klingt, das Geld ist schuld, so wahnsinnige Auswirkungen hat das auf das Spiel, das wir sehen. Wir sehen zum Beispiel auch statistisch gesehen, dass in der Champions League der Abstand zwischen den Gruppenersten und den Gruppenletzten immer größer wird in der Punktedifferenz und in der Tordifferenz. Das heißt also, das, was ich als Bauchgefühl irgendwie so hatte, irgendwas stimmt mit diesem Fußball nicht, das sehen wir auch statistisch in den Daten. Und das war so interessant für mich an diesem Buch, dass ich dachte, ah, okay, das macht Geld also mit diesem Spiel.
Die Gleichung ist also so. Wer Geld hat, kauft sich für übertrieben hohe Transfersummen die besten Spieler. Mit denen gewinnt man dann Meisterschaften und kommt an Champions League-Gelder. Und mit diesem Geld kauft man sich wiederum die besten Spieler. Und es stimmt, in der Schweiz sind die Meistertitel in den letzten 19 Jahren immer nur unter IB, FC Basel und dem FC Zürich ausgemacht worden. Für Christian Bartlau ist klar, die Fans müssten im ganzen System viel mehr Gewicht bekommen. Die Fans müssten bei den Clubs und in den Gremien integriert werden, ein echtes Mitspracherecht bekommen. In seinem Buch schlägt er einen Generalstreik der Fußballfans vor.
Wirklich Strukturen einzuziehen, die der Basis, die den Fans Mitsprache einräumt, das muss, glaube ich, erkämpft werden, wie auf so vielen Ebenen. Und da halte ich einen Generalstreik deswegen für sinnvoll, weil dann erstmal alles zum Stottern gebracht wird. Das haben wir ja bei den Geisterspielen in der Pandemie gesehen, was das für eine wahnsinnige Wirkung hat auf diese Sportarten, auf diese Maschinerie, wenn auf einmal alle weg sind.
Aber er bleibt realistisch. So schnell gibt es den Generalstreik auch noch nicht. Er vergleicht die Situation mit der Klimakrise.
Ich glaube, dass die Fakten in beiden Phänomenen klar auf dem Tisch liegen. Also punkto Klima sehen wir, wir befinden uns auf einem Pfad, der die Erde ins Verderben führt, beziehungsweise die Menschen auf der Erde ins Verderben führt. Wir schaffen die Klimaziele nicht. Es gibt also klaren Handlungsbedarf. Den sehe ich beim Fußball auch. Also enorm viele Fans sind unzufrieden. In vielen Umfragen lernen wir, okay, es gibt eigentlich eine Mehrheit gegen die WM in Katar. Es gibt eine Mehrheit gegen eben viele Auswüchse dieses kommerzialisierten Fußballs. Und die Fakten sind alle da. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch ins Handeln kommen. Aber das Handeln ist natürlich extrem schwer, weil wir alle in unseren eigenen eben Ritualen gefangen sind, in unseren eigenen Zwängen gefangen sind. Und deswegen ist, glaube ich, sind beide Bewegungen, wenn man so sagen will, ohne das qualitativ gleichzusetzen, an der Schwelle zur Umwälzung.
Okay, also ein Wandel in dem ganzen Fußball-Business, wo Geld getrieben ist, wäre dringend nötig. Spannender Vergleich mit der ganzen Klimadebatte. Und ja, apropos Klimakrise, das haben wir noch gar nicht auf dem ZUK besitzen. Die FIFA die betont ja gern, dass die WM in Katar klimaneutral sei. Mehrere Experten zweifeln daran. Weil zum Beispiel beim Bau der Stadien, wo viel Energie ist gebraucht worden, hier rechnet die FIFA damit, dass die Stadien 60 Jahre in Betrieb sind. Und klar, so steigt die Nachhaltigkeit auf dem Papier natürlich, aber ob die Stadien dann wirklich noch 60 Jahre gebraucht werden, gibt es grosse Fragezeichen. Okay, unsere Liste ist abgearbeitet. Wir haben Korruption, Menschenrechtsverletzungen, der Fokus, der stark auf dem Geld ist und jetzt zum Schluss noch die Klimaschäden, die dazukommen. Eigentlich liegt es auf der Hand, so eine WM muss man boykottieren. Und gleichzeitig frage ich mich tatsächlich, was würde mein Boykott in diesem riesigen Fußballgeschäft wirklich bewirken? Und was mir schon ein bisschen klar ist geworden, die Weltmeisterschaften, das Fußballgeschäft allgemein, ist nicht erst seit Katar so, wie es ist. Einfach jetzt plötzlich zu sagen, jetzt boykottiere ich die WM in Katar und vorher habe ich alles ohne Probleme geschaut, das ist irgendwie auch ein bisschen scheinheilig. Auch die Gewerkschafterin Rita Schiavi boykottiert die WM nicht.
Das bringt jetzt überhaupt nichts, vor allem den Arbeitern nicht. Die Arbeiter waren ja selber auch dagegen gewesen, dass man boykottiert. Weil sie haben den Arbeitsplatz wollen. Und sie haben wollen, dass man etwas für sie herausholen, dass ihre Situation sich verbessert. Und von dort her ist unser Blickwinkel ist immer gewesen, man nutzt, dass die Welt anschaut, um Verbesserungen herzubringen.
Und Lisa Salsa von Amnesty International sagt, man habe noch immer die Hoffnung, mit dem Druck auf die FIFA und den Behörden auch nach der WM eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Darum kein Boykott.
Ich denke, wenn es ein Boykott ist, wo man dann auch sagt, ich befasse mich rein gar nicht mehr mit dieser Situation, es beelendet mich zu fest, dann ist es zu respektieren, aber es bringt uns nicht weiter.
Oder Doc-Filmer Hans-Jürg Zumstein, den wir am Anfang gehört haben, der die Korruption recherchiert hat. Er sagt, WM schauen.
Oh, die eingefleischten Sportbegeisterten sind sich bewusst, dass es da einen dunklen Fleck gibt und bleibt. Und von dem her finde ich echt, wenn man sich diesbezüglich diesen ganzen Rahmenbedingungen bewusst ist, ja, dann kann man es schauen. Und immer im Hintergrund hat man natürlich im Kopf, wow, da ist irgendetwas, was noch nicht ganz sauber gelaufen ist.
Und sogar der Fußballabstinentler Christian Bartlau sagt, jetzt darüber zu reden, ob man beim WM-Schauen ein schlechtes Gewissen haben soll, das bringe nichts.
Die FIFA hat es erlaubt, dass Katar die WM kaufen konnte. Die Premier League hat es erlaubt, dass sich Emire die Vereine kaufen konnten und US-Investmentfonds die Vereine kaufen konnten. Es ist kein Irrweg, der den Fußball nach Katar geführt hat. Football's coming home. Das ist das neue Zuhause des Fußballs, das in Katar wir sehen. Und deswegen lasst uns wirklich darüber reden, was da passiert und nicht, ob wir irgendwie Gewissensbisse haben müssen, dazuzuschauen.
Alright. Also, ich habe für die Input-Folge mit vielen Leuten geredet, ich habe viel gelesen und jetzt muss ich für mich irgendwie die Frage können klären, schaue ich jetzt die WM noch oder lasse ich es gleich sein? So ein bisschen als Protest. Ich muss sagen, dass ich das erste Spiel von der Schweiz nicht geschaut habe, das hat nicht wirklich wehgetan. Nachher das zweite Schweiz-Spiel habe ich geschaut und dort muss ich sagen, ich habe eigentlich nicht ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen gehabt. Für mich ist klar geworden, Fußball, die Weltmeisterschaften, da gibt es schon in ganz vielen Bereichen ganz viel, was nicht okay ist. Wegen dem ist gerade die WM in Katar zu boykottieren, das bringt glaube ich wirklich nichts. Das ist auch nicht ganz ehrlich, wenn man vorher immer alles unkritisch geschaut hat. Was ich aber gut finde, ist die ganze Diskussion um die Menschenrechte, Korruption und so weiter. Wenn die Diskussion bewirkt, dass die Gesellschaft, wir alle, mehr heranschauen, dass sich in den Austragungsländern vielleicht auch nachhaltig etwas verbessert, dann hat sich die Diskussion und auch der Aufschrei absolut gelohnt. Wie habt ihr es mit der WM? Schauen oder boykottieren? Das nimmt mich Wunder. Schreibt es mir auf input@srf3.ch oder direkt auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Input. Und nächste Woche übernimmt hier das Input-Mikrofon meine Kollegin Trina Telli.
Ihr kennt sicher auch das Gefühl, dass die Zeit immer wie schneller rast. Ich habe immer gemeint, das habe mit dem Älterwerden zu tun. Aber der Grund liegt nebenan anders, sagt der Hirnforscher Henning Beck. Der Grund ist, dass wir zu wenig Pause machen und dann von der Zeit gefühlt auf Rasen.
Das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, nur schlecht abschalten zu können, das Wichtige vom Unwichtigen nicht unterscheiden zu können, so ein ewiges Getriebensein, sich schwer konzentrieren können.
Kennen das sicher auch. Dort noch eine Sitzung, hier ein unrealistischer Abgabetermin. Der nächste Call in 5 Minuten, 43 ungelesene E-Mails.
Information zur F6.
Kind krank daheim, Sport auf dem Heimweg.
Wird ca. 17 Minuten später.
Miet vom Pendeln. Laut dem Jobstressindex Schweiz fühlt sich ein bisschen mehr als ein Drittel emotional erschöpft wegen der Arbeit. Ein Drittel, das ist eine Zahl, die es jetzt denken gibt, sagen Fachleute. Die gute Nachricht, die Lösung wäre einfach. Pause machen.
All diese modernen Zivilisationskrankheiten resultieren daher, dass ich zu wenig Pause mache. Ich verdaue eben nicht die Information, sondern mache einfach weiter und muss dort eben so eine Balance finden.
Aber wieso machen wir es denn nicht, wenn es so einfach ist und der Effekt so enorm wäre? Weil die Pause einen schlechten Ruf hat. Im Input rehabilitieren wir die Pause. Weil wer richtig Pause macht, fühlt sich nicht nur besser, es macht nämlich auch cleverer. Da gehören zum Input wie immer am Mittwochnachmittag ab 3 Uhr online in der Podcast-App von eurem Vertrauen. Input.